wenn du jahrelang schwer depressiv wärst und nichts hat geholfen, dass es dir besser geht, würdest du dann vom Neurochirurg Volker Koenen einen Hirnschrittmacher einsetzen lassen? Als allerletzte Hoffnung.
Wir versuchen den Patienten gerade nicht zu vermitteln, dass das jetzt die letzte Hoffnung ist. Das macht uns sonst zu so einem Strohhalm, an den die sich klammern. Und dann sind die Auswirkungen von einem Therapieversagen, was ja durchaus mal sein kann, dann eine Riesenkatastrophe.
Skalpell und Wahn. Eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Wir sind
Therese Lütti,
der Patrick Kimhasli
und der Thies Wachter. Letzte Episode. Hoffnungen. Ich habe die zwei Psychose-Betroffenen gefragt, was sie von der tiefen Hirnstimulation halten. Kathrin Obrist ist skeptisch.
Das Hirn ist ein mega riesen Mysterium. Mein Gott, wer kommt da schon draus?
Simon Fasnacht ist ein bisschen offener.
Das Einzige, was ich mega wichtig finde, ist einfach, dass das mit den PatientInnen abgesprochen ist. Also vor allem, wenn es eben reversibel ist, ist es für mich wie eine andere Geschichte. Und wenn man da kann, in eine Beziehung kommen zu diesen Menschen und ihnen sagen, hey, wir wissen es nicht ganz genau, was es wirklich bewirkt, aber wir haben so Beiprodukte entdeckt, dass es positiv wirken kann, würden sie das gerne ausprobieren. Ich glaube, es ist alles eine Frage der Kommunikation. Sodass sich auch als Therapeutin verletzlich zeigen oder beziehungsweise nicht allwissend zu zeigen und ehrlich sein.
Das finde ich auch sonst ganz wichtig, weil die Unsicherheit bei den Fachleuten noch heute gross ist.
Mein bester Freund hat 5 Diagnosen gehabt und er hat jetzt 8 Medikamente. Das heisst, jeder Therapeutin hat die erste das diagnostiziert, ah nein, das ist es gar nicht, nehmen wir das, braucht es aber ein neues Medikament. Und jetzt immer geheißen, das alte schleichen wir aus, hat nicht geklappt. Okay, haben sie halt 2. Und so weitergegangen.
Es gibt Leute, die bekommen ganze Blumensträuße von Diagnosen. Man muss ja sehr schnell als Klinikarzt sehr schnell eine Diagnose stellen, damit die Krankenkassen auch den Aufenthalt vergüten.
Das sind so keine Hard Facts. Und das Hauptproblem ist, wie, dass man als Patientin denn wie meint, okay, die haben jetzt ganz sicher recht, das ist meine Diagnose und mit der muss ich jetzt das Leben lang leben.
Ich bin nicht Diagnose.
Ich sage immer in der Psychiatrie, sagt uns doch einfach, dass ihr es nicht wisst. Und dann können wir mitgehen und sagen, okay, es ist gut, ihr wisst nicht, was die Neuroleptiker genau machen, aber ich probiere es jetzt mal, vielleicht bringt es mal etwas.
In der Kommunikation sieht Simon Fasnacht viel Verbesserungspotenzial. Für die Historikerin Marietta Meyer hat sich da schon manches da.
Das hat sich natürlich sehr stark verändert, überhaupt in der Medizin, oder? Dass man Patienten und Patientinnen viel stärker einbezieht, dass man das mit ihnen bespricht, man tut sie sicher anders informieren über den Eingriff, man versucht mit ihnen zusammen einen Entscheid zu fällen und so weiter.
Eine prinzipielle Frage stellt sich auch noch bei der modernen Psychochirurgie.
Ist es ethisch überhaupt vertretbar, in das Gehirn eines Menschen einzugreifen, um so sein Verhalten zu ändern?
Ja, selbstverständlich ist es das. Es gibt Menschen, die ihre Hirnkrankheit nicht aushalten, die unendlich leiden. Und wir wissen das viel zu wenig, was Depression für eine Krankheit ist oder Zwangserkrankung. Das sind Krankheiten, die den Menschen kontrollieren in einer Art und Weise, die ihm jede Lebensfreude nimmt. Und deshalb finde ich, ist es ein ethisches Muss, dass man nach Methoden forscht, die Menschen helfen, diese Krankheiten loszuwerden. Klar, der Sitz der Krankheit ist im Hirn. Das ist keine Frage. Und um etwas zu verändern, müssen wir im Hirn eingreifen, sei das mit Psychotherapie, sei das mit Medikamenten oder eben mit Neuromodulation. Aber es ist ein ethisches Muss.
Sagt der Psychiater und tiefe Hirnstimulationsspezialist Thomas Schläpfer. Ein ethisches Muss ist es auch, sich ein möglichst umfassendes Bild zu machen, bevor man über etwas urteilt. Das ist auch im Journalismus eine grosse Herausforderung.
Ja, und je länger wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, umso vielschichtiger ist es geworden. Man sieht, es gibt keine einfachen Antworten und ich bin sehr zurückhaltend mit dem Urteil.
Mir ist zum Beispiel bewusst worden, wie sehr das nicht nur das Hirn eine Blackbox ist, wo man noch ganz viel überhaupt nicht versteht, sondern ein grosser Teil von der Psychiatrie.
Etwas, was wir dann auch realisiert haben, wir hatten nur sehr wenig Ahnung davon, wie es eigentlich heute in einer psychiatrischen Klinik aussieht.
Der Paul Hoff hat das dann geändert. Er hat uns nämlich durchs Burghölzli geführt.
Für die das vergessen haben, der Paul Hoff ist Psychiater und Schizophrenie-Spezialist und ist zu dem Zeitpunkt noch Co-Direktor von Burghölzli.
Hier sehen Sie ganz gut die Art der Anlage. Das ist der Mitteltrakt, MB, Mittelbau. Und in der Mitte ist der Z-Trakt, Zentraltrakt. Da war früher Küche und so, das ist jetzt ausgelagert. Das ist jetzt der Hörsaaltrakt.
Ich sehe jetzt zum Beispiel, dass ich dieses Fenster gar nicht aufmachen kann.
Ja, das ist so. Das ist, damit niemand aufmacht und rausspringt. Das ist in allen psychiatrischen Kliniken der Welt so eine Prophylaxe für vor suizidalen Handlungen. Früher hatte das Burghölzli bis vor ungefähr 10 Jahren Gitter. Und das sah sehr gefängnisartig aus, hier innen, wenn man hier stand. Und dann haben wir vor, ja, ist etwa 10 Jahre her, zeige ich Ihnen gleich, Scheiben außen davor setzen lassen, Sicherheitsscheiben vor das normale Glas und die Gitter entfernt. Das ist eine Akutstation, das B1. Da kommen also Leute mit allen, also querbeet akuten Erkrankungen. Nicht alle unfreiwillig, aber doch relativ viele mit FU auf diese Station. Die sind, wie wir im Jargon sagen, teiloffen. Das heißt, wenn ein Patient da ist, der jetzt so krank ist, dass die Tür zu sein muss wegen ihm, dann ist sie zu. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist sie offen. Das sieht man dann an diesem Schild. Die ist jetzt zu. Mhm. Und das bedeutet aber nicht, dass die Leute, die jetzt freiwillig eintreten, nicht raus können, sondern die müssen dann einfach sagen, ich will raus, und dann wird die Tür geöffnet. Das ist also eine geschlossene Station jetzt in dem Sinne, dass sie immer zu ist. Das gibt es praktisch gar nicht mehr. Was ich oft höre von Besuchern, wenn sie so durch die Klinik gehen, dass sie sagen, ja wie, das ist eine akute Aufnahmestation, hier ist ja so ruhig. Wo sind denn die ganzen Pünktchen? Sag ich, ja, die gibt es eben nicht so, wie Sie das denken. Gibt es schon auch, wenn ein Schwerkranker kommt und ist hochpsychotisch, klar gibt es das, aber es ist jetzt nicht dauernd die Regel. Mhm. Das ist Akutpsychiatrie 2021.
Früher waren das schreiende, ja, Abteilungen.
Oder Katatonerstarrte, die in der Ecke stehen und keinen Ton sagen. Ja, das war völlig anders. Und das liegt nicht daran, dass die Patienten alle in den Zimmern sind und mit Medikamenten abgefüllt sind, dass sie nicht mehr reden können. Auch die Frage kommt manchmal. Sondern das liegt einfach daran, dass es jetzt ein anderes Fach ist, dass man zum Beispiel auch früher behandeln kann, dass diese ganz schweren Verläufe, diese Katastrophenverläufe, dass die seltener sind.
Das heißt, das Bild, das wir vorher angeschaut haben, der überfüllte Saal, da gibt es nicht mehr.
Ja, überfüllte Stationen gibt es schon gelegentlich. Also wenn jetzt hier auf der Station, wenn die voll ist und es kommen heute Abend 2 Patienten, die hierher müssen aus bestimmten Gründen, dann schiebt man auch mal ein Bett zusätzlich rein. Mhm. Das machen wir sehr ungern. Die Patienten mögen das natürlich nicht, aber wir müssen es manchmal.
Ja.
Aber diese Saalsituation, diese schreckliche Situation, überall Schwerstkranke und kaum ein Betreuer zu sehen, nur Patienten, das gibt es nicht mehr.
Ja.
Gott sei Dank. Das ist jetzt die Tagesklinik. Es wird immer Kliniken brauchen mit Betten, da bin ich überzeugt. Das wird nicht ohne gehen. Aber diesen Bereich, wo die Menschen morgens kommen und entweder halbtags oder ganztags hier ihre Therapien haben, den bauen wir aus. Und das ist auch eine gute Sache, gibt es viele Studien, das ist gut. Problem Finanzierung.
Also das ist ja eigentlich Sozialpsychiatrie.
Kann man so, ja.
Teil, oder?
Ja. Sozialpsychiatrie ist ein bisschen schwammiger Begriff. Das war eigentlich damals in den 60er Jahren, dass man gesagt hat, wir müssen weg von diesen Anstalten. Diese Klötze, dieses Burg, das kann es nicht sein. Wir wollen gemeindenäher sein. Wir wollen, dass die Psychiatrie nicht nur wahrgenommen wird als diese Anstalt am Stadtrand, sondern eben auch Ambulatorien in der Stadt und so weiter. So ist das entstanden. Und dazu gehören auch Tageskliniken. Es gibt auch Nachtkliniken, wo die Leute nur schlafen. und tagsüber ihrer Arbeit nachgehen, aber Tagklinik ist ein ganz wichtiges Element unserer Behandlung. Problem ist bloß im KVG, also in der Finanzierung der Medizin, gibt es halt in der Logik des Gesetzes nur stationär oder ambulant. Mhm. Und dieser intermediäre Bereich, wie es die Politik nennt, Tageskliniken, Home Treatment, Supported Employment, was wir da machen, das kommt im Gesetz gar nicht vor und wird dann meistens kalkuliert als ambulante Einrichtung. Aber Sie müssen sich vorstellen, eine Tagesklinik, da hat es Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, volles Programm, wird aber bezahlt ungefähr wie eine Praxis. Und das ist einfach schwierig. Das macht uns wirklich Hunger und bremst so ein bisschen diesen Elan, dass wir uns da weiterentwickeln. Jetzt gehen wir mal hier rum. Das ist eben dieser Hintereingang. Und da war eben die Mauer, deswegen zeige ich es Ihnen. Wo jetzt die Straße ist, war früher die Mauer. 4 Meter hoch und also wirklich hermetisch zu. Einfach zu. Und das ist eben jetzt nicht mehr und das finden wir ziemlich gut. Das Psychiatrie, wenn man das so sieht, könnte genauso gut ein Freizeitzentrum sein. Und früher, als die Gitter noch da waren, eben nicht. Da war das so wie... Klar, das hat irgendwas mit Freiheitsentzug zu tun und es macht viel aus, wenn ein Gebäude so ein Signal ausstrahlt.
Also eine viel menschlichere Psychiatrie als vor 100 Jahren.
Ja, allein, dass die Tür aufgeht, wenn man kommt, ist schon toll, dass man nicht immer mit diesem Schlüssel hantieren muss. Mhm. Das sind so kleine Sachen, die spielen aber eine große Rolle. Jedes einzelne dieser vielen Fenster hatte ein Gitter, jedes, ohne eine einzige Ausnahme. Man kann sich vorstellen, was das für eine architektonische Aussage ist. So, also, vielen Dank.
Gut luck.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Merci
dir. Ja.
Ade.
Ade.
Den Eindruck von der Klinik?
Ja, zum Teil hat man das Gefühl, man läuft wie durch irgendein Spital. Also
total ruhig, ja?
Sehr ruhig, sehr, sehr ruhig. Leute sitzen umeinander zum Teil und reden ein bisschen, ein bisschen rauchen.
Ich habe immer so einen niederen Instinkt, wenn ich an so einem Ort bin, dass ich mir immer überlege, wer durchläuft. Ist jetzt das ein Patient? Oder ist das jemand, der angestellt ist? Das passiert irgendwie automatisch. Und das ist eigentlich noch verrückt, oder? Also, dass man irgendwie wissen will, wer jetzt eigentlich da...
Das sieht man den Leuten
nicht an. Ja. Ja. Das geht das ihr auch so?
Ja, ja. Ich habe natürlich immer geschaut, wenn jetzt eine Frau gekommen ist, ist das jetzt eine Pflegerin oder ist das eine Patientin?
Was sagt das über uns aus?
Dass wir einfach in Schubladen denken. Und vor allem, dass es halt immer noch eine gewisse Stigmatisierung gibt für den psychisch Kranken, wo man denkt, oh, ist das jetzt so eine? Das ist schon krass, dass man so denkt.
Ja.
Simon Fasnacht und Kathrin Obrist, die zwei Frauen mit der Perspektive von Psychiatriepatientinnen, sie haben uns noch zusätzliche Einblicke gegeben und weitere Vorurteile umgestossen. Zum Beispiel die Annahme, dass eine Psychose nur etwas Negatives ist.
Ich habe so viele Menschen gesehen, die so stark sediert waren und die so nichts mehr mit sich selber zu tun hatten, wo ich mir manchmal denke, ist jetzt das der bessere Weg, als eine Psychose durchleben, wo du so viel für dich kannst lernen. Also ich kann nur das Beispiel bringen. Ich habe gemeint, das eine Gebäude der Psychiatrie Münsterlingen sei in meinem Familienbesitz. Und dann habe ich mir da schon ich das Gebäude anschauen und habe schon vorgestellt, wer wo in dem Gebäude wohnt. Und das klingt vielleicht lachhaft, aber für mich hat das eine mega, mega grosse Symbolik, weil ich wie erkannt habe, ich war häufig die, die das Bedürfnis geäussert hat, hey, lasst uns wieder mehr zusammenkommen, weil meine Familie tendenziell auseinandergedriftet ist. Und
darum frage ich mich also speziell bei der Psychose, ob die Bilder nicht fundamental etwas für mein zukünftiges Glück beitragen können. Ich habe die Psychose das erste Mal in meinem Leben stolz gefühlt. Ich habe die Psychose das erste Mal in meinem Leben mich schön gefunden. Ich bin über 10 Jahre härtestens gemobbt worden. Und die Psychose hat in mir das Gefühl zulassen. Ich habe zum Beispiel auch mal Wut empfunden. Ich habe Wut immer unterdrückt.
Wut. Die könnte man empfinden, wenn man das Buch von Marietta Meyer über die Geschichte der Psychochirurgie liest. Eine Wut über die Schocktherapien, die aus heutiger Sicht wirklich schockierend sind. Eine Wut über die Lobotomie, die wehrlose Patientinnen und Patienten zu apathischen Wesen gemacht hat. Eine Wut, die die Frage aufwirft, was hat die Psychochirurgie von heute mit der von früher zu tun? Der Psychiater und Forscher Thomas Schläpfer.
Ich glaube, der grösste Unterschied liegt darin, dass man ganz andere Motive hatte. Heute geht es uns wirklich darum, mit wissenschaftlich sehr gut begründeten und untersuchten Verfahren Patienten zu helfen, bei Krankheiten, wo sonst nichts hilft. Früher Psychochirurgie waren sehr unwissenschaftliche Methoden und ganz oft war das Motiv, die Handelbarkeit der Patienten zu verbessern, unruhige Patienten ruhiger zu machen. Und es war mehr nach meiner Lesart der Literatur mehr ein gesellschaftliches Interesse als ein Interesse im Sinne der Patienten.
Der Paul Hoff.
Die tiefe Hirnstimulation in eine direkte Linie mit der Lobotomie zu setzen, verkürzt das Problem. Man weiß heute nach diesen 60, 70 Jahren so viel mehr über das, was da ist im Gehirn und vor allen Dingen, wie es funktioniert, dass ein direkter Vergleich unfair wäre.
Marietta Meyer.
Als Historikerin interessiert mich natürlich die verschiedenen Grautöne und nicht das Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube, das wäre etwas, wo ich auch finde, kann man gut zeigen an der Geschichte der Psychochirurgie, oder? Dass es eben extrem komplex ist und ganz viele Schattierungen hat. Und dass es dann auch ein bisschen problematisch ist, vielleicht, wenn man einfach die heutige Zeit so im Weiß darstellt und einfach die frühere im Schwarz, sondern dass es auch heute eben grau ist. Ich finde ganz wesentlich, dass jetzt bei der Psychochirurgie das Problem von der Unheilbarkeit eine wichtige Rolle spielt. Also man könnte sagen, von chronisch krank, von Begriff wie eben therapieresistent, therapierefraktär. Also was heisst das überhaupt und wann gilt man oder ab wann gilt man als unheilbar?
Was dann einen grossen Einfluss auf die Behandlung und auf das Selbstbild der psychisch Kranken kann haben. Simon Fasnacht.
Wir haben es auch gesagt, ich sage unheilbar krank.
Und Katrin Obrist.
Gibt es heute noch hoffnungslose Fälle in der Psychiatrie?
Ja, vielleicht. Also Menschen, die einfach wirklich chronisch in ihrer eigenen Welt leben. Die Frage ist einfach, kann die Gesellschaft akzeptieren, dass jetzt ein Mensch halt in der Wollendecke herumläuft? Dass ein Mensch halt kein Medikament nehmen kann, weil der Mensch so Schiss hat, dass man ihm mit den Tabletten einen Sender verabreicht. Ja, kann die Gesellschaft das akzeptieren? Und ich finde ja, Es ist wahnsinnig traurig, aber ich finde, es ist auch das Recht desjenigen Menschen, dürfen seine Einzigartigkeit oder sein quasi Anderssein dürfen zu leben. Wo ist das Problem?
Gibt es für dich einen Zusammenhang von dem, was heute läuft auf diesem Gebiet und der Lobotomie dazumal?
Am ersten, dass es mehr in wieder Richtung Hirnforschung geht. Und eher, glaube ich, ein bisschen weg eher vom sozialpsychiatrischen Ansatz. Das finde ich sehr eine traurige Entwicklung. Man weiss, je mehr Personal, desto weniger Zwangsmedikationen, Zwangsmassnahmen, Behandlungen. Die sozialpsychiatrisch Tätigen machen sich über die Entwicklung grosse Sorgen, klar.
Ich finde, wir dürfen ja den Menschen, die uns behandeln, nicht unterstellen, dass die Freude haben, irgendwie Zwang auf uns auszuüben. Das ist ja auch nicht ihre Idee. Ich glaube, die Problematik liegt einfach in der Psychiatrie, vor allem auf den Akutstationen. Du hast so eine hohe Dichte an Menschen, die halt echt recht unberechenbar sind, zum Teil wirklich sehr laut sind. Und darum finde ich eben die ambulante Idee so toll.
Vielleicht ist es ein bisschen die teurere, aber ich glaube, es ist die nachhaltigere Psychiatrie, die würdigere. Also ich glaube, die Folgetraumata und die Folgegeschichten sind weniger, würde ich jetzt sagen. Weil man ja das Umfeld auch einbezieht, weil man einen guten Kontakt herstellt, vielleicht auch schon zum behandelnden Psychiater draussen, weil man auch den Austritt aus einer Klinik sehr, sehr gut vorbereitet, im besten Fall, ja.
Da deckt sich das, was die Patientinnen sagen, mit der Haltung des Chefpsychiaters. Er sitzt eine Woche vor seiner Pensionierung in seinem Büro, wo früher das Wohnzimmer von Manfred Bleuler war, und schaut raus.
Gegenüber wird gebaut, seit ungefähr 3 Jahren entsteht dort das neue Kischby Kinderspital. Das wird, wie ich persönlich finde, ein sehr schöner Bau. Und ich denke, dass die Nähe von uns, von der psychiatrischen Klinik zum Kinderspital, eher etwas Positives ist im Sinne von Stigma. Mit Kindermedizin verbindet man positive Emotionen, den kranken Kindern helfen. Das ist bei unserem Fach, bei der Psychiatrie, nicht immer so. Zwar will man unseren Patienten auch helfen im Prinzip, aber das Verhältnis, das wir alle, also wir als Gesellschaft, zu unseren psychiatrischen Patienten haben, ist anders als das, was wir als Gesellschaft zu den kranken Kindern da drüben haben. Und ich erhoffe mir da eine gewisse Anti-Stigma-Abfärbung.
Gegen das Stigmatisieren, gegen das Tabuisieren, fürs Normalisieren von psychischen Leiden, dem hat sich auch die Psychiatrieerfahrene Simone Fasnacht verschrieben. Sie engagiert sich im Aktivistennetzwerk MadNest. Psychische Krankheit als Stigma kennt sie auch persönlich.
Ein ganz konkretes Beispiel war mal, wo ich einen Mann kennengelernt habe und beim zweiten, dritten Treffen halt gesagt habe, ich habe eine Grunderkrankung von einer schizoaffektiven Störung. Und dann hat er halt einfach Schizo gehört und ja, auch Schizophrenie und so. Oh ja, das habe ich mal erlebt, sorry, aber wir müssen hier abbrechen. Ich kann nicht mit dir weiterhin zu tun haben. Und ich bin dem Mensch irgendwie wahnsinnig dankbar, weil es mal so eine offene Form war, oder? Weil ich glaube, mit dieser Betroffenheit erlebt man eine andere Form von Diskriminierung als zum Beispiel jemand aus der LGBT-Plus-Community oder aus dem Antirassismus-Bereich. Ein vieles subtileres Stigma.
Sie ist trotzdem froh, in der heutigen Zeit zu leben. Nach der Auseinandersetzung mit dem Geschichtsbuch von Marietta Meyer sagt sie:
Also ganz generell habe ich gedacht, ich habe so fest Glück gehabt. Und ich bin so privilegiert in dieser Zeit, so eben nach den 70er Jahren, in das Psychiatriewesen reingekommen zu sein. Aber sehr wahrscheinlich werden die Leute in 50 Jahren sagen, ich bin so froh, habe ich nicht zu der heutigen Zeit müssen in dieser Psychiatrie.
So denkt auch Katrin Obrist. Sie ist sehr froh, haben wir einen Blick in die Geschichte der Psychochirurgie geworfen.
Das finde ich unglaublich wichtig. Und gerade den Angehörigen gegenüber vermutlich sind nicht mehr viele Überlebende aus dieser Zeit. Und wenn sie so wüst sie erlebt, weiss ich nicht, ob die Menschen überhaupt so alt wären worden. Und das darüber reden ist doch wie eine Art Erwürdigung. Und auch für die mittlerweile Verstorbenen, ja, aus einem spirituelleren Aspekt. Wer weiß, vielleicht kommt ja gleich etwas an.
Aus den eigenen Erfahrungen heraus fühlt sie sich den Menschen näher, die psychisch krank gewesen sind oder sind.
Wir berühren halt vielfach Geschichten von Menschen, die vielleicht nicht so auf der Sonnenseite stehen oder wie eh damals. Es ist heller geworden jetzt bei mir zum Glück. Und dann tue ich das halt mit Text und Musik verarbeiten. Und das ist für mich einfach immer ganz, ganz etwas Heilsames. Und auch eine Würdigung.
So wie in dem Song von ihr und ihrer Band Lila Lur.
You want to fly. Okay.
Die Podcast-Serie «Skalpell und Wahn» ist eine Produktion von der Audiobande für die NZZ am Sonntag. Ich bin Thies Wachter. Mitrecherchiert und mitgeredet haben Therese Lütti und Patrick Kimhalsli von der Wissenschaftsredaktion. Mitproduziert, komponiert und gestaltet hat Simon Meyer. Wer im Zusammenhang mit unserem Podcast etwas zu kommentieren oder zu erzählen hat, kann uns eine E-Mail schreiben. Die Adresse ist skalpellundwahn@nzz.ch. It will get lighter.